So, wer schon länger zuhört, der wird merken, ich klinge ein bisschen anders als sonst. Ich habe ein klein bisschen mehr Herausforderungen, mich zu artikulieren. Und zwar bin ich gerade in Vorbereitung auf eine OP, auf eine Gaumen-OP und habe da schon etwas am Gaumen. Ihr werdet vielleicht auch hören, etwa bei Minute 8 schlägt das um. Wir hatten nämlich eigentlich die Podcast-Aufnahme noch vor diesem Eingriff und hatten aber ein paar technische Herausforderungen, weshalb wir die ersten 8 Minuten trotzdem gelassen haben und dann wieder eingestiegen sind. Also wer genau hinhört, der stellt fest, vorher klinge ich anders als nachher. Aber worum geht es heute eigentlich? Der Biofeedback-Experte Ulrich Bauer-Stäb, der schon mal hier im Podcast zu Gast war, hat mir vorgeschlagen, ob wir nicht mehr darüber sprechen, so bestimmte Muster, die einfach auffallen, bei Klientinnen und Klienten aus dem Bereich Bruxismus, ja, bestimmte Denkweisen, Verhaltensweisen, Persönlichkeitsmerkmale. Und das tragen wir heute zusammen, sprechen ein wenig darüber und das soll ganz einfach ein Angebot sein, um zu schauen, finde ich mich selbst darin wieder und vielleicht hilft mir das, dass mir das ein oder andere bewusst wird. Das ist die Idee hinter der heutigen Folge. Wie immer, Disclaimer, ersetzt natürlich auch diese Folge keinen Arztbesuch. Wir geben allgemeine persönliche Meinungen und Erfahrungen wieder. Was du daraus machst, liegt ganz bei dir. Wir können natürlich dafür keine Haftung übernehmen und bei entsprechender Symptomatik lege ich dir nahe, eine Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen. Außerdem Disclaimer 2, bezeichne ich das heute mal vorsichtshalber als Werbung. Es gab schon mal die ein oder andere Zusammenarbeit zwischen dem Herrn Bauerstäb und mir. Für die heutige Podcast-Folge bekomme ich keinerlei Gegenleistung, genauso wie für die letzte. Und dennoch ist vielleicht die Bezeichnung Werbung vorsichtshalber nicht völlig falsch. Zum Beispiel werdet ihr, wenn ihr euch bei meinem heutigen Gesprächspartner anmeldet zu seinem Programm und dabei darauf hinweist, dass ihr über meinen Podcast oder auf Empfehlung von mir gekommen seid, in dem Fall werde ich zum Beispiel eine kleine Provision bekommen. Damit unterstützt ihr auch meine Arbeit hier am Podcast und am Blog Schluss mit Zähneknirschen. Dafür vielen Dank. Jetzt habe ich lang genug geredet. Ab ins Thema, rein in die Folge. Viel Spaß.
Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute mit einem Gast, den ihr schon kennt, nämlich mit dem Biofeedback-Experten Ulrich Bauer-Stäb. Hallo Herr Bauer-Stäb, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Hallo Herr Koch, freue mich auch.
Ja, ist mittlerweile fast schon lange her, kann man sagen. In Folge 17 und 18, da haben wir ein ausführliches Gespräch geführt, da waren Sie schon mal zu Gast hier im Podcast. Wissen Sie noch, worum es ging?
Ja, natürlich. Ich erinnere mich, wenn auch nicht im Detail, muss ich sagen. Es ist ja tatsächlich schon ein Stückchen her. Wir hatten damals gesprochen über Biofeedback bei Bruxismus auch und über Gerätschaften und so ein bisschen allgemein, wenn ich mich da recht entsinne.
Ja, genau. Also wer nochmal wissen will, wie geht Biofeedback, wie funktioniert das, und speziell nochmal im Bereich Bruxismus, der darf da gerne nochmal reinhören. Ich Stark Folge 17 und 18. Heute liegt der Schwerpunkt ein bisschen anders, nämlich nicht auf dem Biofeedback, auch wenn das nach wie vor das ist, was Sie schwerpunktmäßig machen, richtig?
Ja, natürlich. Mein Leben besteht nur aus Biofeedback. Naja, ein paar andere Dinge gibt es schon auch noch. Aber ja, natürlich ist das immer noch Biofeedback und das bei Bruxismus als
Ja.
Schwerpunkt, das ist immer noch mein Zentrum.
Ja, und dabei ist es eben passiert, wie das so ist, wenn man Erfahrungen bekommt, dann fallen einem manchmal bestimmte Muster auf oder bestimmte Dinge, die sich wiederholen. Und das hatten Sie angeregt, das einzubringen, so bestimmte Verhaltensweisen, Persönlichkeitsmerkmale, wie auch immer, die Ihnen immer wieder auffallen, ob es nicht vielleicht ganz gut wäre, da mal drüber zu sprechen und das quasi anzubieten, dass man schauen kann, dass man sich selber drin wiederfindet, gibt es das bei mir auch, richtig?
Ja, genau. Denke, das ist ja, wie soll ich sagen? Also meinerseits natürlich aus der Beobachtung über die Jahre. Und wenn ich dann im Rahmen meiner Hinweise und dem Führen durch die Biofeedback-Therapie bei dem einen oder anderen Punkt versuche irgendwie das in die sozusagen in eine zielführende Richtung zu bringen, dann gibt es gewisse Dinge, auf die ich inzwischen auch sozusagen schon fast standardmäßig Rücksicht nehme. Zum Beispiel ist ein Punkt eine sehr ausgeprägte Gewissenhaftigkeit, der ich immer wieder begegne. Und das ist dann, ich nutze das dann sozusagen, um jemanden, der jetzt genau an dem Punkt, also kleines Beispiel, wenn es um den Einsatz geht von Biofeedback-Equipment in der Nacht zur Überprüfung und so und Überwachung, dann würde jetzt der normale Bruxist sagen, egal um jeden Preis, das muss jede Nacht dran sein, sonst gefährde ich den Erfolg der Biofeedback-Maßnahme und so und ohne Wenn und Aber jede Nacht. Und das ist natürlich die Regelmäßigkeit schon wichtig, aber das ist natürlich nicht der Fall. Und um sozusagen dann jemanden nicht noch zusätzlich, derjenige oder diejenige würde sich tatsächlich nochmal in einen zusätzlichen Stress begeben. Ja, das muss jetzt immer unbedingt sein. Und für mich ist die Erkenntnis, unter anderem jetzt zum Beispiel hier mit der ausgeprägten Gewissenhaftigkeit, eben einfach hilfreich, um hier darauf hinzuweisen, ja, pass mal auf, wenn das mal irgendwie eine Nacht nicht passt, dann ist damit noch nicht alles verloren, bei weitem nicht, du gefährdest überhaupt nichts, bleib da mal ganz entspannt, da kannst du ganz entspannt bleiben, ja. Und das ist auch für die Leute, so hoffe ich zumindest, oder so sind auch die Rückmeldungen durchaus hilfreich. Und das gilt für andere Bereiche natürlich auch oder Persönlichkeitsmerkmale, wie Sie gerade gesagt haben. Genau. Mhm.
Ja, genau. Und ich finde die Idee ganz gut. Ich habe auch aus anderen Bereichen im Zusammenhang mit Bruxismus ähnliche Dinge gehört. Ich habe ja mittlerweile auch einige Vorträge und Seminare gehalten und auch schon mit einigen Menschen Kontakt gehabt. Und würde auch sagen, da gibt es gewisse Regelmäßigkeiten. Ja, und deswegen finde ich es ganz gut, wenn wir das mal ein bisschen zusammentragen und eben, wie gesagt, anbieten. Es geht ja nicht darum, irgendwen jetzt zu sagen, du bist Bruxist, also ist es so und so. Ja, Nein, davon sind wir fern, sondern es geht darum zu sagen, wer möchte, kann mal schauen, ob er das bei sich selber auch entdeckt. Ja? Mhm. Und vielleicht ist es hilfreich, das zu entdecken.
Genau, also vielleicht ist es hilfreich für die Betroffenen von Bruxismus. Und was mir ganz wichtig ist, weil dass man das sozusagen jetzt auch nicht missversteht, die Beobachtung, auch die jetzt auch ich gemacht habe über die ganzen Jahre, das ist in keinster Weise in irgendeiner Form quasi eine Klassifizierung, eine Schublade. Mhm. Ach, Bruxist, also ist der so. Das ist auch überhaupt nicht wertend gemeint. Ach, das ist aber ganz schlimm oder so, ja. Oder das ist ganz toll, also weder in die eine oder noch andere Richtung. Aber ich empfinde es eben, das Beispiel gerade vorhin zeigt vielleicht ein bisschen, ich empfinde es als sehr hilfreich, um das sozusagen auch in meinen Umgang und mein Führen durch die Biofeedback-Therapie einzubauen, um dann mit den Leuten halt das bestmögliche Ergebnis zu erzielen am Schluss. Da kann das schon sehr hilfreich sein, unter anderem, wenn man ein bisschen den Druck wegnimmt, den der eine oder andere vielleicht eben hat, ohne dass der Druck notwendig wäre oder sogar dem Ganzen im Wege steht. Ne? Also Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass es hier nicht heißt, ja, der Herr Bauer stebt, der bringt mich hier in eine Schublade und klassifiziert mich hier. Nein, nein, das ist, wenn, dann zugewandt gemeint.
Mhm, ja, genau so und genau so möchte ich es auch verstanden wissen. Ja, Bruxisten, wir haben es auch noch gar nicht definiert, Menschen, die unter Bruxismus leiden, unter Zähneknirschen und Zähnepressen, ja, sind natürlich vielfältig und ganz unterschiedliche Menschen. Und nichtsdestoweniger, manche Dinge tauchen einfach häufiger auf. Ja.
Genau so.
Okay, dann gehen wir doch einfach mal rein und schauen mal, was Sie so beobachtet haben. Also eine sehr ausgeprägte Gewissenhaftigkeit, das haben Sie schon gesagt und haben gerade schon ein Beispiel dafür gebracht.
Genau, also das fällt besonders auf. Dann, was zum Beispiel auch sehr häufig sogar selbst angesprochen wird. Ich weiß nicht, ob ich das an der Stelle einbringen kann, aber ich mache ja zur Vorbereitung der Biofeedback-Therapie immer ein sogenanntes Explorationsgespräch. Wäre ich Mediziner, wäre es ein Anamnesegespräch. Und hier gehe ich mit den Leuten einen Fragenkatalog durch. Und da kommen unter anderem kommt auch vor, ob Leute in der Arbeit zum Beispiel Druck von oben empfinden, ja, das, weil sowas kann schon eine Rolle spielen. Und an der Stelle kommt gar nicht so häufig ja, aber oder das sagen wir mal ja und nein, vielleicht sogar ähnlich verteilt, was dann nicht immer, aber doch sehr, sehr häufig kommt, und zwar ohne Nachfrage von mir, das ist tatsächlich die Selbstauskunft, wenn Sie so wollen, die freiwillige. Ich mache mir aber selber viel Stress. Ich habe da hohe Anforderungen an mich selber. Ich habe eine hohe Erwartung an mein eigenes Handeln. Das ist auch so eine Sache, die wirklich, ich würde sagen, vielleicht zu 90% sogar. Ja, also das ist eine der Sachen, die besonders deutlich kommen, diese wahnsinnig hohe Erwartung an das eigene Handeln und eine hohe Anforderung an sich selbst. Was jetzt nicht so weit weg ist von Gewissenhaftigkeit natürlich, aber doch ein bisschen was anderes dann auch noch.
Ja, also das kann ich wirklich voll und ganz bestätigen. Ich habe ja doch mittlerweile auch einiges an Erfahrungen durch diverse Vorträge, Seminare und so weiter. Und dieses Thema Anforderung an sich selbst, das zieht sich durch. Ja, wenn ich zum Beispiel so die 5 inneren Antreiber dann vorstelle im Zusammenhang mit Stress und dann über diese 5 Antreiber spreche, ne? Sei stark, beeil dich, streng dich an, mach es allen recht und sei perfekt. Also bei sei perfekt finden sich fast alle drin wieder, und auch bei mach es recht in den Seminaren, wo es ums Zähneknirschen geht. Ja. Mhm. Das ist wirklich ein großes Thema. Und ich glaube, wir hatten, glaube ich, hier im Podcast mit der Psychologin, deren Name mir gerade entfallen ist, zum Thema People-Pleasing gab es hier eine Folge. Mhm. Ich glaube, da haben wir auch über Perfektionismus gesprochen kurz und sozusagen nochmal festgehalten, das Problem ist nicht das Exzellenzstreben, sondern eben der hohe, unerfüllbare Anspruch an sich selbst. Ja, dass ich quasi immer meinen eigenen Kritiker schon dabei habe, den ich gar nicht zufriedenstellen kann.
Mhm. Ich glaube, das war sogar der Punkt. Ich hatte mir die Podcast-Folge auch angehört.
Ah ja.
Und genau da hatte ich dann ja quasi sie auch drauf angesprochen, dass ich gesagt habe, oh, das erinnert mich auch insbesondere dieser Umstand zum Beispiel, dass wirklich, also klar, es sind eigentlich durchgehend eher komplexe Persönlichkeiten, das muss ich schon sagen, aber ein sehr großer Anteil sind wirklich sehr freundliche Menschen, und manchmal hat man fast den Eindruck, in einer etwas überhöhten Form, wo man dann fast so selber ein bisschen unsicher wird, ist das noch wahre Freundlichkeit oder ist es sozusagen die Vermeidung von Konflikt von vornherein oder ähnliches?
Ja.
Und da, das kam mir so in den Sinn, als ich diese Folge über das People-Pleasing gehört habe von Ihnen. Und so sind wir eigentlich auch zu diesem, ich nenne das immer gegenüber meinen Klienten, ich habe da so ein kleines Psychogramm, ne? Ob das der perfekte Begriff dafür ist, weiß ich nicht, aber so nenne ich das halt, und eigentlich versteht es dann auch immer jeder. Mhm. Also diese sehr hohe, sehr große Freundlichkeit, manchmal natürlich gibt es auch sagen, die andere Seite von Klienten, die sehr, sehr fordernd sind, ne? Die meinen so, jetzt mach mal oder so. Mhm. Was meistens der Sache gar nicht so zuträglich ist, ne? Also wenn man gut miteinander umgeht, aber das gilt wahrscheinlich generell im Leben, dann kommt man da eigentlich auch zusammen weiter.
Mm-hmm. Ja, Sie hatten mir das im Vorfeld so beschrieben, dass sich das so aufteilt irgendwie, ne? Regelrecht. Es fehlt so ein bisschen die Mitte, und es gibt ganz viele Bruxisten, die,
genau,
die irgendwie super nett sind, und dann gibt es die anderen, die irgendwie sehr fordernd sind.
Genau, ne? Also es alles immer natürlich, wie bei allem, über das man redet, ist das immer alles nicht 100% und nicht schwarz und weiß und so. Natürlich gibt es da in einer gewissen Art schon eine kleine Mitte, aber es ist so, die Mitte ist eben sehr klein, und dann geht's in diese zwei Richtungen, wobei ich ganz ehrlich gesagt lieber mit den freundlichen Menschen arbeite als mit den nicht so freundlichen. Aber das zum Teil kann ich es mir ja auch aussuchen. Das hilft dann schon auch. Mhm. Ja, genau, das ist ein Punkt, über den wir eigentlich quasi so ein bisschen auch in dieses Thema gekommen sind. Und das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen, diese Folge. Das ist hilfreich. Das wäre auch ein Hinweis vielleicht für Leute mit Bruxismus, sich das einfach mal anzuhören. Ich habe es jetzt nicht mehr, auch schon eine Weile her, glaube ich, ne, diese Folge. Aber ich habe es jetzt deswegen auch nicht mehr genau im Kopf. Aber also ich hatte den Eindruck, das wäre nicht schlecht, hier mal so einen kleinen Selbsttest quasi zu machen, was, glaube ich, da sogar angesprochen wurde, dass es da sowas gibt. Aber Sie wissen das besser als ich.
Okay, spannend. Also das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass diese Folge sie auch auf diese Idee gebracht hat. Aber ja, mir ist mittlerweile wieder eingefallen, Ulrike Bossmann hieß die Psychologin. Ja, also wer danach schauen mag, ich glaube, es war in den 70er-Folgen hier im Podcast, einfach mal ein bisschen runterscrollen, dann wird das schon kommen. Okay, also es gibt, und das passt ja alles ganz gut zusammen, ne? Das gibt ja so ein stimmiges Gesamtbild, was wir bisher haben. Gewissenhaftigkeit, hoher Anspruch an sich selbst, auch dahingehend es irgendwie anderen recht zu machen und Konflikte zu vermeiden. Also irgendwie Harmoniebedürftigkeit, sowas, danach klingt es auch, oder?
Ja, den Eindruck habe ich schon immer wieder. Und wenn die und häufig hängt das halt auch ein bisschen zusammen mit vielleicht, also bei mir schlagen eher Leute auf, die mit Bruxismus und begleitenden Schmerzsymptomatiken eher so fünf eigentlich jung, eher so 10, 15 Jahre zu tun haben und alles Mögliche schon getan haben. Und dann ist es manchmal oder relativ häufig sogar tatsächlich so eine Haltung, die sich etabliert hat, so von wegen, naja, bei mir ist das halt so. Das merkt man dann auch, wenn man zum Beispiel Biofeedback direkt dann umsetzt. Und das klappt natürlich nicht von Anfang an, sondern man sieht dann quasi in Echtzeit, was passiert, auch mit der Muskulatur. Und das klappt natürlich nicht so, wie es am Schluss dann klappen wird und am Anfang. Dann kommt dann gerne so, ja, aber bei mir ist das halt so, ne? Ich kann das gar nicht anders. Und wenn dann die Leute merken, wenn sie fleißig trainieren oder selbst wenn sie nicht ganz so fleißig trainieren, aber besser ist natürlich, man übt da schon ein bisschen, dann merkt man, ah, okay, ich kann das doch beeinflussen. Das wird irgendwie, ich kann irgendwie stabiler Muskelspannung halten oder ich kann besser Muskelspannung auch wegnehmen, also sprich muskuläre Entspannung. Und das unterstützt, aber das ist, glaube ich, sozusagen in Richtung Biofeedback ja eines der Kernmerkmale, auch eben diese sogenannte Selbstwirksamkeit. Und auch das ist dann wieder so ein Punkt, der nochmal quasi in dem Bemühen, die Lage zu verbessern, sehr hilfreich sein kann, ne? Und das fällt genau da hinein. Ich nenne das so ein bisschen, oder ich habe den Eindruck, dass über die Zeit, ich weiß nicht, ob das dann quasi so eine Sache ist, die schon immer da war, aber ich habe eher den Eindruck, über die Zeit wird quasi ein bisschen die Flexibilität in Betrachtungsweisen so ein bisschen eingeschränkt in Richtung, naja, das ist halt so, da kann ich auch nichts machen. Und dann wandelt sich das wieder. Und das ist auch schön mitzuerleben, ne? Wenn das dann quasi die Leute dadurch dann auch ein bisschen, das stärkt die Motivation logischerweise, was auch hilfreich ist, und da dann wieder mehr hinkommen, ja, ich kann das selber beeinflussen, einen Großteil. Und damit schon vieles, was ich am Tage vielleicht vorbereite, für die Nacht eigentlich rausnehmen, auch an muskulären Anspannungen am Tag.
Ja, Selbstwirksamkeit ist so wichtig, diese Erfahrung zu machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Bruxismus auch wirklich viel, viel ausmachen kann. Ja, also ich meine, auch wenn man die großen Themen anschaut, Komorbiditäten, dass häufiger auch Angststörungen oder auch Depressionen schon mal mit Bruxismus überlappen sozusagen, ja, dann kann man von daher ja auch schon vermuten, dass jede Form von Unsicherheit vielleicht auch irgendwie eher das Zähneknirschen und Pressen eher füttert, ja.
Ja, also das würde ich auf jeden Fall so sagen. Also und vielleicht noch ergänzend, das ist aber nicht ganz so, weil sie auch Angststörung, schreckliches Wort übrigens, wie ich finde,
Stimmt.
aber ansprechen. Also die anfänglich die Angst, irgendwie Dinge falsch zu machen. Das kommt schon auch einigermaßen häufig vor. Und damit meine ich nicht irgendwie jetzt zum Beispiel Angst vor Technik oder so, ne? Das wird gerne Frauen unterstellt, völlig zu Unrecht übrigens. Sondern eben die Angst beim Üben quasi was falsch zu machen und tatsächlich kann man auch Sachen falsch machen. Ich habe sozusagen, wenn ich neue Bausteine mache, wie zum Beispiel koordinatives Training am oberen Trapezius oder ähnliches, ja, immer bei neuen Themen, dann, wenn dann der Termin vorbei ist, dann sollen die Leute ein bisschen üben und dann so 3, 5 Tage später mache ich immer so ein, ich nenne das Check-up-Termin, so ein Kurztermin, um nochmal komplett sicherzustellen, dass dann auch, dass wirklich nichts falsch gemacht wird und nicht nur nicht falsch, sondern auch richtig. Und ja, im besten Fall ist es sozusagen ein überflüssiger Termin, aber in sehr, sehr vielen Fällen oder an irgendwelchen Stellen kommt es dann schon, ah, da hat sich das eingeschlichen oder da ist vielleicht das ein bisschen missverstanden worden oder so. Da ja auch da ist schon auch viel Input für die Leute, man lernt ziemlich viel. Umgekehrt nimmt das aber den Leuten auch wieder die Angst, dass sie was falsch machen, ne? Weil sie wissen, okay, selbst wenn ich was falsch mache, dann wird schnell gebremst. Und dann wandelt sich das auch zusammen eben mit dieser Selbstwirksamkeit, die entsteht, in eine Art Zuversicht. Und all das sind, glaube ich, Geschichten, die neben dem rein technischen Üben, ja, das ist sozusagen die schlechtestmögliche Voraussetzung, wenn man denkt, ach, ich habe ein Gerät und dann muss ich ja nur irgendwas tun. Es geht schon viel auch darum zu verstehen, was mache ich denn da eigentlich, wozu führt das und warum mache ich das? Das versuche ich den Leuten natürlich mit auf den Weg zu geben. Und je besser das klappt, und das klappt häufig ziemlich gut, desto besser sind dann auch die Erfolge, desto mehr erreichen die Leute. Also diese Angst, was falsch zu machen, die existiert, das ist auch schon so ein Ding, das ich in mein Psychogramm, wie ich das ja eben nenne, was da durchaus enthalten ist.
Würden Sie sagen, also dieses Stichwort mit der Anforderung an sich selbst und Harmoniesuche bzw. Konfliktvermeidung, das lässt mich denken an eine Studie, von der habe ich gelesen im Buch von der Logopädin Ulla Beushausen, wenn die Zähne knirschen. Und da führt sie aus, dass man mal Coping-Strategien untersucht hat, also so, wie geht man mit Stress um, mit schwierigen Situationen. Und festgestellt hat, dass Bruxisten eher dazu neigen, Dinge alleine klären zu wollen. Und oder grundsätzlich, dass sozusagen Menschen erfolgreicher sind, wenn sie sich eben anderen anvertrauen und andere zur Hilfe holen. Ja. Ich bin gerade gar nicht mehr bei den Details sicher, ob es wirklich exakt um Bruxismus ging, aber es passte gut zum Zusammenhang auf jeden Fall. Und das würde jetzt zu dem, was Sie sagen, so ein bisschen auch passen, dass es quasi noch einen Schritt weiter geht. Ich möchte nicht nur als Bruxist vielleicht selber die Dinge möglichst richtig machen und möglichst keine Konflikte, sondern ich möchte auch niemandem zur Last fallen und bin ganz zurückhaltend damit, sozusagen mich jemandem mit meinen Problemen aufzudrängen sozusagen und versuchen mehr die Dinge mit mir selbst zu klären. Würden Sie sagen, in diese Richtung, das passt auch zu dem, was Sie erleben?
Jein, tatsächlich. Tatsächlich ein Jein eher. Also es gibt und da geht es auch ziemlich krass auseinander. Also die, was ich manchmal aber durchaus merke, eben wenn Leute dann anfangen quasi, ja, okay, also wir haben zwar das Programm und der Bausteber hat das und das gesagt und das soll ich so und so machen, aber ich habe mir jetzt mal gedacht, ich mache so und so und das erzählen die mir dann und da kommen dann halt nicht immer die besten Ideen, weil vielleicht ein bisschen Erfahrung ja auch sinnvoll ist da sozusagen, da kann man dann aber üblicherweise noch korrigierend eingreifen, aber es ist ein großer und das ist dann auch hilfreich, ne? Also nicht, dass ich jetzt da der tolle Typ bin, aber ein bisschen Erfahrung habe ich halt und das ist halt, man muss nicht alles selber sozusagen in allen Punkten lernen. Da ist es schon ganz, ganz hilfreich, wenn man sich einfach ein bisschen auch, wenn einem das gelingt, sich anzuvertrauen tatsächlich. Aber es gibt schon einen großen Anteil an Klienten, Klientinnen, die diese Bereitschaft durchaus mitbringen. Und das ist dann eigentlich auch eigentlich immer die bessere Voraussetzung. Und das andere Extrem, das kenne ich jetzt aus dieser geführten Biofeedback-Therapie, der personalisierten Geschichte, nicht so sehr, aber ich habe ja so einen Ausschnitt daraus, sozusagen für leichte Fälle oder wo es gerade erst angefangen hat, auch im Programm im Moment, nennt sich das Basic, das kann sich mal ändern, aber vom Namen her meine ich, aber wo sozusagen nur diese Überwachung und kein aktives Biofeedback-Training stattfindet. Und da passiert es häufiger, dass die Leute zwar quasi bis hin zu, dass sie zwar die enthaltenen Termine bezahlt haben, aber sich dann einfach nicht melden. Sich denken, ach, das mache ich schon selber. Und wenn dann die Geräte zurückkommen und mit ganz viel Elektroden noch, weiß ich genau, okay, diese Einstellung, das weiß ich eigentlich eh besser selber, hat bei dem jetzt offensichtlich mal wieder nicht so gut geklappt. Aber mein Gott, da kann man, da hat man wenig Einfluss drauf. Aber das passiert eher, in dem eigentlichen und richtigen Vorgehen kommt das, kann man das eben dadurch, dass man ja auch immer wieder redet miteinander, kann man das ganz gut lenken. Also insofern, deswegen jein, ne? Also Erfahrungen mache ich, aber eigentlich insgesamt würde ich eher sagen, die Leute sind vielleicht, also der Hang, selber die Dinge zu regeln und wenig zu delegieren und so, weil dann kann ja auch weniger schief gehen und so weiter, der ist da, aber die Bereitschaft, sich zu öffnen, ist eben auch da, ganz häufig. Also da, deswegen dieses Jein. Aber die Bereitschaft, sich zu öffnen, die ist durchaus deutlich vorhanden.
Gut. Ich meinte jetzt auch gar nicht, dass jemand sagt, ich weiß es selber besser, sondern eher in die Richtung von, ich möchte niemandem zur Last fallen. Ja, aber natürlich, wer bei Ihnen in Behandlung ist oder in Beratung, der hat sich ja auch schon bei Ihnen gemeldet. Insofern ist das vielleicht auch ein nicht ganz die ungefilterte Gruppe sozusagen.
Ja, ja, natürlich, klar. Ja, das spielt sicher eine Rolle, das spielt ganz sicher eine Rolle. Mhm.
Was erleben Sie noch?
Ja, zum Beispiel, was würde da noch hineinfallen? Also eigentlich was Klassisches, was glaube ich auch kursiert, was wieder nah an den hohen Erwartungen an sich selber und an der Gewissenhaftigkeit ist, aber auch nochmal eine eigene Geschichte. Das ist dieser ein doch sehr deutlich erkennbarer Hang zu Perfektionismus oder gar konkreten Perfektionismus. Ne? Das ist dann so nochmal die Steigerung der eigenen, der Erwartung an sich selber. Also das kommt eigentlich
konkreter
immer vor.
Perfektionismus?
Ja, ich nenne das konkreten Perfektionismus, dass es konkret Perfektionismus dann auch ist. Ne? Also der Hang zu Perfektionismus, der lässt sozusagen noch ein bisschen was frei und der echte, faktische Perfektionismus, da muss einfach alles stimmen, sonst ist es ja nicht perfekt. Und das ist ja, ich würde sagen, schwer erreichbar eigentlich, wenn es um solche Dinge wie Leben geht oder so, ne?
Oh ja.
Ja, muss man ja unterscheiden. Also wenn ich irgendwo, keine Ahnung, mit einer CAD-Fräse oder sowas was mache, da ist das sicherlich möglich, aber Leben ist halt nicht so.
Ja, genau, keiner hat was gegen Perfektionismus beim Herzchirurgen, ja. Mhm.
So ist es, genau, so ist es. Und ein sehr deutlicher Punkt auch ist, dass Menschen mit Bruxismus, sich irgendwie, wie soll ich das ausdrücken, ein bisschen schneller oder früher Gedanken machen als Leute ohne Bruxismus oder auch den einen oder anderen Gedanken mehr als jemand, der nicht unter Bruxismus leidet.
Gedanken im Sinne von Sorgen?
Gedanken im Sinne von, warum ist denn das jetzt so zum Beispiel? Also nicht zwingend gleich Sorge, sondern eher das, das fällt dann wieder zusammen mit einem Hang zu sehr häufig ausgeprägter Selbstbeobachtung. Mhm. Also manchmal hat man das Gefühl, dass der eine oder die andere hier wirklich quasi gar keine Sekunde im ganzen Tag verbringt, ohne nicht auf sich selber zu achten und was macht jetzt der kleine Muskel da und was macht meine Mimik an der Stelle hier und so weiter. Uiuiui. Also dieses, ich nenne es mal ein bisschen das Detail versessen, sage ich jetzt mal, in einer extremen Ausprägung, wenn das ist. Ne? Mit auch einer geringeren Ausprägung denke ich, geht das in die Richtung, dass man sich dann halt, dass die Leute mehr hinterfragen. Und das ist auch so ein Punkt, eben in der, wenn man irgendwo Zugriff hat auf Statistiken oder so, dann, also zum Beispiel, wie oft sozusagen war man jetzt bruxistisch aktiv am Tag oder in der Nacht ja meistens eher, dann ist es, wenn es den Leuten gelingt, häufig eine gute Idee, sich das, also gesunde Neugierde, gar kein Thema, aber sich das, sich da nicht allzu sehr mit der Statistik zu beschäftigen, weil das dann gerne, und das habe ich schon oft genug erlebt, und versuche wirklich so ein bisschen hier zu bremsen, und wenn das gelingt, ist das immer hilfreich eigentlich, dann kommen so Gedanken auf, ja, warum war jetzt gestern mehr Bruxismus-Events als heute oder umgekehrt, ne? Und dann gehen da irgendwelche Gedankenschleifen los, die vielleicht gar nicht auflösbar sind, weil das Leben halt nicht linear verläuft und dementsprechend auch das bruxistische Verhalten natürlich nicht linear verläuft, ne? Und also das ist so ein Punkt, sich da viel Gedanken bis hin auch, ich sag mal, zu Grübeleien, ne?
Okay.
Das wäre jetzt mehr so in die sorgenvolle Richtung, die Sie gemeint haben, ne? Aber das sind nicht immer nur sorgenvolle Gedanken, sondern das kann mit der Selbstbeobachtung, das kann mit dem enormen Willen, jetzt endlich zu verstehen, was passiert denn da, warum mache ich denn das überhaupt? Das belastet ja die Leute alles sehr. Und ich glaube, dass das eben alles sozusagen zusammen dann kommt. Aber eben, dass ich, und wenn ich da mit den Leuten rede, ich mache das relativ häufig, wenn ich irgendwie sowas aus meinem, wieder in Anführungsstrichen, Psychogramm bringe, dass ich dann das den Leuten auch sage natürlich, ne? Dann sage ich, ja, also meiner Erfahrung nach ist das häufig so und so, ne? Also zum Beispiel, dass sich Leute einfach den einen oder anderen Gedanken mehr oder schneller machen als Nicht-Bruxisten, und da kommt dann und ist das vielleicht bei Ihnen auch so? Müssen Sie mir nicht beantworten, aber dann kommt dann meistens sofort ein, ja, ja, doch, das ist bei mir eigentlich auch so. Das kommt schon sehr, sehr häufig. Also diese Punkte, die ich da für mich sozusagen auch rausgefunden, das ist das falsche Wort, aber beobachtet habe, die werden schon auch häufig bestätigt. Natürlich nicht zu 100%, ne? Das gibt's ja nicht. Mhm. Aber das wird schon häufig immer wieder beobachtet. Und insgesamt, es gehört ja zum Beispiel jetzt bei mir auch mit dazu, dass man unbedingt den Bereich des oberen Trapezius quasi mit dabei hat, sich um den auch kümmert, also den ganzen kopfnahen Bereich. Mhm. Und da gibt es eben auch durchaus
Nackenmuskel, oder?
Obere Trapeziusmuskulatur. Und das weiß man ja auch, das findet man auch in der wissenschaftlichen Literatur, dass dieses Areal nicht nur, ich glaube, das weiß jeder oder kennt jeder, eben zum Beispiel bei konzentrativen Tätigkeiten, wie am PC sitzen und ähnlichem, ne, wenn plötzlich die Schulter schon fast das Ohrläppchen küsst, ne, das kennen viele, dass das nicht nur da passiert, sondern eben zum Beispiel auch, dass dieses Areal aktiviert wird durch Grübeleien. Und insofern ist es ganz interessant.
Okay.
Ja, das finden Sie auch in der wissenschaftlichen Literatur bestätigt, und kann Ihnen jetzt nicht konkret sagen die Quelle, ja, aber das finden Sie. Und insofern ist es ganz interessant, wenn man dann eben im Alltag so in Zeiteinheiten auch die obere Trapeziusmuskulatur überwacht, so ähnlich wie man das halt in der Nacht für die bruxistische Aktivität macht, nur unter völlig anderen Voraussetzungen und so, ist überhaupt nicht vergleichbar. Aber dann ist es ganz interessant, wenn die Leute dann berichten, naja, also zum Beispiel wenn ich jetzt spazieren gehe, und ich versuche den Leuten schon auch mitzugeben auf dem Weg, das erstmal alles komplett ungefiltert zu machen, ne? Nicht, da geht's bei mir eh nicht los, da bin ich ja eh entspannt. Und wenn die mir dann berichten, ja, dann war ich jetzt ein paar Mal da spazieren und dachte ja eigentlich immer, dass ich da komplett entspannt bin, und plötzlich ging's immer los, und dann konnte ich das irgendwann in Korrelation bringen, ja, da gingen dann bei mir die Gedanken los, die Grübeleien.
Ah,
das passiert
okay,
schon immer wieder okay, und ja. immer wieder. Und deswegen, es ist gerne so, weiß nicht, ob Sie so eine Erfahrung auch haben, aber Sie machen jetzt nicht Biofeedback, vielleicht ist es da ein bisschen anders. Aber gerade so ganz am Anfang kommt ganz gerne sozusagen, ja, mein Problem ist einfach nur in der Nacht und das muss aufhören. Und das ist halt einfach viel, gerade wenn Schmerzsymptomatiken drumherum sind und so, dann ist es einfach viel zu kurz gegriffen, ne? Biofeedback ist halt keine Präzisionschirurgie, das muss man quasi auch mit berücksichtigen.
Mhm.
Da gehören schon viele Dinge zusammen, und all das kümmert man sich ja dann in diesen drei bis vier Monaten, die ich mit den Leuten verbringe. Und das sind dann die Dinge, die halt dann eigentlich zu zu den Verbesserungen führen. Und ich glaube, wenn Leute, also um jetzt hier sozusagen auf unser Gespräch nochmal konkreter zurückzukommen mit dem, was ich da Psychogramm nenne. Ich glaube, wenn jemand dann so ein bisschen sich überlegt, ja, ist das bei mir auch so, ist das bei mir auch so, dann kann er vielleicht kann ja auch für jemanden interessant sein, der jetzt gar nicht unbedingt eine Biofeedback-Therapie braucht, ne? Aber ist ja nicht jeder, für jeden der Fall. Sich da vielleicht wieder zu erkennen und einfach mal so ein bisschen zu reflektieren, ja, okay, das sind so Sachen und muss das denn alles genau so sein, ne? Also muss das alles genau perfekt sein? Ist das für mich hilfreich, jeden Konflikt vermeiden zu wollen? Oder kann man vielleicht nicht auch einfach mal Nein sagen und es passiert dann gar nichts? Das ist nämlich ganz schön häufig der Fall, glaube ich. Und insofern hoffe ich, dass es halt auch völlig abseits vom Biofeedback sozusagen vielleicht einfach für Leute mit Bruxismus ein paar hilfreiche Hinweise sein können. Eine Hoffnung zumindest.
Ja. So, das ist sozusagen der einfachste Fall, oder? Mir wird es einfach dadurch bewusst, ne? Das wäre ja auch das perfekte Ziel für heute, für die Folge sozusagen. Eine Hörerin, ein Hörer hört das und findet sich in manchem wieder. Und durch dieses Bewusstwerden, das alleine führt vielleicht bei manchen schon dazu, dann ein bisschen lockerer zu lassen oder ein bisschen dieses Verhalten, das vielleicht gar nicht so günstig ist, immer ein bisschen abzusenken, ein bisschen weniger in diese Richtung zu gehen, oder?
Genau. Also manchmal ist ja weniger perfekt die eigentliche Perfektion, ne? Nur das ist nicht unbedingt immer klar. Und das heißt ja nicht, dass man, wenn jemand weniger perfekt ist, dann heißt es ja nicht gleich, dass er schlampig ist, ne? Das ist immer wieder so ein bisschen bei Schwarz-Weiß und bei mir ist es halt so und ich muss so sein und das muss ich so machen, sonst klappen die Dinge nicht. Ja, vielleicht klappen sie ja anders dann doch auch. Also, ich meine, deutlicher Hinweis, jetzt hier beim Biofeedback, das ist ja keine Psychotherapie, ne? Also würde ich mir das natürlich nicht anmaßen, weil ich dafür ja gar nicht ausgebildet bin, aber ich habe natürlich ein bisschen Lebenserfahrung, die da einfließt und ähnliches, aber eine Psychotherapie ist das natürlich nicht, ne? Also es geht schon sehr um muskuläre Abläufe und Verbesserung der muskulären Strukturen und ähnliches. Gerade für die Schmerzsituation und auch, dass die Wahrnehmungsverstärkung, dass einem eben irgendwelche Sachen am Tage und dann mit Übertrag auf die Nacht sozusagen das Gehirn, das aber zu dem Ich dazugehört, was auch manchmal irgendwie so ein bisschen auseinandergeht, ja, mein Körper macht nicht, was ich will, da ist Biofeedback manchmal schon auch sehr hilfreich, um das wieder zusammenzubringen, ne? Das ist ja nicht so, der Körper existiert und dann noch das Gehirn oder mein Ich oder so. Was will ich damit sagen? Das ist jetzt nicht ein einziges Lernen, entspannter zu sein und cooler, wenn man das in Anführungsstrichen so nennen möchte, sondern das sind dann häufig Sachen, die quasi mit den auch physiologischen Veränderungen, dass die muskuläre Struktur besser wird und so weiter, die sozusagen, wenn Sie so wollen, die wir als Nebenwirkung, als willkommene Nebenwirkung mitpflücken, ne? Wenn man das jetzt mal so ein bisschen schöner ausdrücken möchte.
Ja, wunderbar. Insofern auch eine Folge, denke ich, die für alle Zahnärztinnen und Zahnärzte interessant sein kann und Physiotherapeuten und alle weiteren, die auch mit Bruxisten zu tun haben. Ja. Nächstes Level wäre ja sozusagen, okay, das eine, was wir jetzt gesagt haben, ich höre das, ich finde mich drin wieder, das hilft mir schon, vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas lockerer zu werden, etwas bewusst loszulassen. Ja, so. Nächstes Level wäre, ich mache nicht unbedingt eine Psychotherapie, das ist dann dran, wenn eine psychische Erkrankung vorliegt, ne? Aber ich mache vielleicht irgendwas und beschäftige mich mit diesen Themen auch noch ein bisschen. Mir fällt eine Seminarteilnehmerin ein, die hat berichtet, sie hatte eine Führungsposition übernommen in ihrer Firma und zur Vorbereitung darauf hat sie einen kleinen Kurs bekommen in positiver Psychologie, ja? Und hat festgestellt, dass sie dann weniger mit den Zähnen geknirscht hat. Und sie hat das in Zusammenhang gebracht eben mit dieser inneren sozusagen psychischen Veränderung, die stattgefunden hat. Ich glaube, da ist vieles möglich, auch ohne jetzt direkt sozusagen einen Therapieplatz zu brauchen.
Genau, also selbstverständlich und also Psychotherapie ist eine Geschichte, das ist ja nicht mein Bereich auch sozusagen, dazu kann ich wenig sagen, aber wenn sowas wie eine Angststörung zum Beispiel vorliegt, war nochmal schreckliches Wort wirklich, aber dann und die triggert den Bruxismus, dann muss man natürlich auch was gegen die Angststörung unternehmen, ne? Und da ist dann der Weg zum Psychologen schon ein sehr, sehr guter Weg, denke ich, aber es ist ja nicht immer sozusagen, dass es dann eben tatsächlich einer psychologischen Behandlung bedarf, auch wenn ich vorhin gesagt habe, ja, so eine gewisse Ängstlichkeit, was falsch zu machen und so, aber das ist ja noch nicht sozusagen in dem Sinn Angst in einem behandlungswürdigen Umstand. Und da kann, glaube ich, auch, um fürs Biofeedback nochmal eine Lanze zu bringen, da kann man, glaube ich, schon auch ganz schön viel verändern und lernen mit einer Biofeedback-Therapie.
Ich glaube schon, also ich mache ja auch kein Geheimnis daraus, dass ich diesen Ansatz mag und insbesondere eben auch aufgrund dieses Aspekts der Selbstwirksamkeit, den finde ich einfach sehr, sehr wertvoll. Ja.
Ist es
was,
auch.
Was noch interessant ist, das möchte ich auch zum Ende hin noch ergänzen. Diese Persönlichkeitsmerkmale, Verhaltensmuster, Denkmuster, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, die finden sich ja vielleicht nicht nur beim Thema Bruxismus. Ja, es ist ja schon ein bisschen was her, dass Sie auf mich zugekommen waren und vorgeschlagen hatten, diese Folge heute zu machen. Dass ich jetzt aktuell nochmal auch...
Ja, eben mit dem People-Pleasing war das genau. Damals.
Ja, genau. Ist, glaube ich, fast ein Jahr jetzt her. Und dass ich jetzt aktuell nochmal das wirklich mehr auf dem Schirm hatte, hing auch damit zusammen, dass ich gerade ein Buch lese von dem Arzt Gábor Maté vom Mythos des Normalen. Und er trägt am Anfang, in Kapitel 2, eine ganze Menge Belege zusammen, die alle in diese Richtung gehen, wo Menschen, die irgendwie ausgesprochen nett sind und so weiter, ein erhöhtes Risiko möglicherweise haben für bestimmte Erkrankungen. Ja? Da zitiert er zum Beispiel ein Papier, wo Ärzte befragt worden sind, die Menschen mit ALS behandeln, also eine Autoimmunerkrankung, amyotrophe Lateralsklerose. Der Titel dieses Papiers ist, ALS-Patienten sind oft sehr nett. Ja, das fasst quasi die Erfahrung vieler Ärzte in diesem Bereich dann zusammen. Oder auch im Zusammenhang mit Brustkrebs nennt er eine Studie Persönlichkeitsmerkmale und Brustkrebs. Und da kommen auch Dinge, was hatten wir heute? Zum Beispiel Konfliktvermeidung wird genannt. Ja? Altruistisches Verhalten, sehr stark auf andere zu schauen. Auch so etwas wie Gefühlsverdrängung, Rationalisierung und etwas, was er super autonome Selbstgenügsamkeit nennt, da geht es darum, eben um diesen Aspekt, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, andere nicht zur Last fallen zu wollen. Ja? Also es lohnt sich sicherlich, denke ich mir, wiederum ohne Panik machen zu wollen, aber es lohnt sich sicherlich, wenn man sich in diesen Punkten wiederfindet, die wir heute besprochen haben und wenn man denkt, ja, es könnte schon sein, dass die bei mir relativ stark ausgeprägt sind, dann möchte ich einfach ganz allgemein dazu ermuntern, schon sich dessen ruhig anzunehmen, gelassen, aber trotzdem bewusst und zu schauen, wie geht der ein oder andere Schritt dort, vielleicht eine positive Veränderung zu erreichen. Denn es sieht so aus, dass sich das nicht nur auf das Thema Bruxismus auswirkt, sondern auch auf andere Themen.
Ja. Mir fällt da gerade noch was ein zum Thema Perfektionismus und wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Weil, also zum einen klar, also sehr Richtung Perfektionismus und diese Haltung und gleichzeitig sehr deutlich erkennbar. Aber vielleicht ist es auch eine Sache, die einfach an der heutigen Zeit liegt oder dem Leben in Deutschland oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich nenne das sozusagen einen Hang zum Husch-Husch. Also wenn ich dann zum Beispiel auch E-Mails mal schreibe oder sowas, so zur Vorbereitung, ja, dies oder jenes oder so, dann ist es ganz gerne so, dass da mal, ja, so schnell mal drüber gehuscht wird, aber so drei Viertel wird gar nicht wirklich wahrgenommen und am Schluss muss man dann halt irgendwie dreimal so viel Zeit investieren, bis eigentlich alles abgehandelt ist, als man das müsste, wenn sozusagen kurz mal die Zeit, der eine oder die andere sich die Zeit nehmen würde und das alles auch genau zu lesen. Und das finde ich irgendwie insofern ganz interessant. Also es ist eher schmunzelnd gemeint, ne? Das kann nicht als Vorwurf, aber eher schmunzelnd. Ich kann damit umgehen. Ich kenne das ja schon gut. Aber es ist ja sozusagen vor lauter, ich will vor allen Dingen auch dann auch noch nicht nur möglichst gut, sondern auch noch möglichst viel erledigen und pack meinen Tag noch voller, als vielleicht, als es unvermeidbar ist. Dann kommt es ganz gerne zu solchen Geschichten, dass man eigentlich trotz Perfektionismus durch dieses Husch-Husch sozusagen sich, manchmal auch anderen, einfach quasi nochmal mehr Arbeit und mehr Zeit zumutet. Und das sozusagen, das ist ja quasi auch nicht die ideale Voraussetzung, um ein bisschen Entschleunigung ins Leben zu bringen, zum Beispiel, was ja durchaus eine hilfreiche Sache sein kann, nicht nur bei Bruxismus, denke ich. Genau, das weiß nicht, ob es wichtig ist oder so, aber das ist mir noch so eingefallen und manchmal muss ich da ein bisschen schmunzeln.
Ja, also wenn man Zeit sparen möchte, darf man nicht zu schnell sein, so klingt das ungefähr, ja.
Genau.
Genau. Okay. Gut, das sind doch eine ganze Menge Punkte, die aber irgendwie so ein stimmiges Gesamtbild ergeben, finde ich. Fehlt noch was oder würden Sie sagen, so das ist jetzt auch das erstmal so der Teil sozusagen, wie Sie das so wahrnehmen, ja? Okay.
Ja, nö, das ist, so kann man, das beinhaltet jetzt, glaube ich, schon alles sogar einigermaßen ausführlich, denke ich mal, ne?
Super, dann geben wir das in die Hände der Hörerinnen und Hörer und hoffen auf einen sorgsamen Umgang damit, in eigener Sache sozusagen. Ich werde unten drunter natürlich zum einen die Podcast-Folge verlinken, über die wir gesprochen haben mit der Ulrike Bossmann zum Thema People-Pleasing. Zum anderen aber natürlich auch Ihr Angebot. Wir haben es jetzt heute nicht so richtig vertieft, aber es kam am Rande immer wieder mal vor. Vielleicht stellen Sie nochmal in wenigen Sätzen gerade vor, wie das aussieht, was Sie zurzeit anbieten, was man bei Ihnen bekommen kann.
Das würde jetzt aber schon noch einige Minuten dauern, weil es so ein bisschen komplex ist. Also vielleicht tatsächlich einfach mal, also was ich vorhin gesagt hatte, halt dieses, also das kann sich ändern, manchmal ändere ich irgendwelche Bezeichnungen oder so, aber über die Jahre, ne, falls es vielleicht irgendwann später nochmal jemand hört, also im Moment sozusagen, wenn jemand tatsächlich unter Bruxismus, vor allen Dingen Zähnepressen führt eher zu begleitenden Symptomatiken und Schmerzsymptomatiken, Nackenbereich, Kopfschmerz vom Spannungstyp, ähnliche Sachen, Zungenpressen, was die Leute so alles dann gerne mal auch zu bieten haben. Das nenne ich sozusagen regulär, ja, Biofeedback-Therapie regulär, weil man da halt sozusagen ein bisschen umfassend rangeht. Das geht dann, da hat man aber auch ein bisschen zu tun, also Mindestanforderungen, damit ich da jemanden aufnehme, das soll jetzt nicht irgendwie überheblich klingen, aber wenn jemand keine Lust
damit
hat,
die Sache Sinn hat.
Ja. Dann wird man auch nichts erreichen. Ja, damit die Sache Sinn hat, also damit das nicht missverstanden wird, ne? Also Mindestanforderung ist schon, dass man so eine halbe Stunde, viermal die Woche eine halbe Stunde übt, aktiv auch und natürlich Einsatz dann in der Nacht und am Tag ergänzend und so, aber das macht man ja im Alltag. Und die, das ist die eine Variante, die wird auch geplant. Da eben, ich hatte, glaube ich, das gesagt mit dem Explorationsgespräch, dann plane ich das. Das ist also sehr, geht sehr, sehr auf den speziellen Fall ein. Und dann habe ich eben für einfachere Fälle ohne Schmerzsymptomatiken, Leute, die vielleicht erst seit einem halben Jahr oder sowas damit da Probleme haben, da biete ich halt an, so einen Ausschnitt aus dem Ganzen an, das nenne ich Basic, was nicht misszuverstehen ist, dass das quasi die Basis ist und dann baut das andere drauf auf, sondern nur das eine ist halt so absolute Minimum, sage ich jetzt mal. Und da geht es dann nur um Überwachung von Muskulatur, sowohl Kaumuskulatur als eben auch am oberen Trapezius, was ich vorhin, glaube ich, angesprochen hatte, dass das definitiv eine Rolle spielt. Und ja, das sind so die Angebote. Aber ich glaube, es ist ganz gut und transparent beschrieben auf den ZAP-Seiten. Und wenn Sie die verlinken, kann man sich das ja anschauen. Und selbstverständlich, wenn sich das jemand angeschaut hat, das wünsche ich mir immer, dass ich hier nicht bei, wenn sich jemand interessiert, den sprechenden Prospekt spielen soll. Also so eine Art Vorbereitung ist schon sinnvoll und auch nett meinem Zeitmanagement gegenüber. Und dann erkläre ich und erzähle ich natürlich gerne noch, wenn Fragen offen sind, was bei so einem komplexen Thema fast unvermeidlich ist, dann kann man da schon noch immer was aufhellen. Ne? Also, aber erstmal vielleicht anschauen und schauen, ist das was für mich, will ich das machen, bin ich auch bereit, da irgendwie ein bisschen zu üben. Man hat das Equipment ja alles bei sich zu Hause, das heißt, man hat keinen Weg irgendwo
hin. Genau, das schicken Sie zu. Ja, Sie schicken Geräte Minuten zu, die man nutzen kann.
Oder vielleicht auch, genau, das Biofeedback-Equipment kriegen die Leute dann ja zugeschickt und die ganzen Termine finden üblicherweise am Telefon statt und wo es mal hilfreich oder sinnvoll ist, auch durchaus mal mit einem WhatsApp-Bild oder dass jemand mal ein Video macht und ich schaue mir das an. Das ist besser als live, weil ein Video kann man ein paar Mal angucken und dann auch vielleicht Kleinigkeiten noch feststellen. Aber eben nicht regulär, sondern wo es sinnvoll ist. So wie das ist so mein Grundmotto in all dem meinem Tun, aber auch mit den Leuten, macht da nichts nur um es zu tun, ne? Sondern das hat schon, soll schon alles immer Sinn haben. Genau, also am besten mal angucken, wenn sich da jemand interessiert. Abseits, hier ging es jetzt mehr um mal zu zeigen, okay, erkenne ich mich da wieder, kann das für mich hilfreich sein, wenn ich dieses oder jenes sehe, erkenne ich auch, ich bin da überhaupt nicht alleine. Ne? Das denken ja auch viele, ja, nur ich bin da so so übertrieben,
oh nein,
wie
das ist
manche
sehr
von sich selber behaupten, ja. Ne? Ich bin da übertrieben. Ne? Und dass sie da überhaupt nicht alleine sind, sonst könnte man ja nicht sozusagen solche Beobachtungen anstellen. Das steht ja jetzt, glaube ich, hier jetzt heute im Vordergrund oder stand im Vordergrund und wenn einer da Interesse hat, dann bitte anschauen und natürlich dann nach dem Anschauen auch gerne melden.
Okay. Und das erwähnte ZAP ist die Abkürzung für Zentrum für assistiertes Biofeedback. Ja. Gut. Genau. Dann habe ich den Eindruck, für heute haben wir es. Ich hoffe, die Folge war für die eine oder andere Hörerin, den einen oder anderen Hörer hilfreich. Von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Sie, Herr Bauer-Stelb, für Ihre Zeit und fürs Teilen Ihrer Beobachtungen.
Ja, herzlichen Dank auch für das wieder mal angenehme Gespräch.
Ganz gleichfalls.
Okay, dann sage ich Tschüss.
Ichtag, die Vorschau.
Vielen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit und ich hoffe, das ein oder andere könnt ihr für euch positiv mitnehmen. Die nächste Folge bzw. die nächsten zwei Folgen für den Podcast hier habe ich schon aufgenommen und kann schon vorhersagen, dass da ein ganz tolles Gespräch auf euch wartet. Noch einmal zum Thema ADHS. Ich habe ja Anfang des Jahres schon eine Doppelfolge dazu gemacht mit Carlsson und jetzt spreche ich mit Melanie Schröder, die ADHS von zwei Seiten kennt, von innen und von außen. Und in dem ersten Teil werden wir deshalb über ihre eigene Erfahrung sprechen, ihren Lebensweg, ihren Umgang mit ADHS, mit der Zeit, bevor sie wusste, dass sie es hat, was dann die Erkenntnis gebracht hat, wie viel sich erklärt hat, was seitdem sich verändert hat. Und dann werden wir ausführlich sprechen über ADHS und Partnerschaft. ADHS ist einfach ein so großes Thema, dass man so ausführlich drüber sprechen kann, wie natürlich viele andere auch. Auch mit Carlsson, obwohl wir eine Doppelfolge gemacht haben, konnten wir natürlich nicht alles besprechen. Darum freue ich mich, das jetzt nochmal zu ergänzen. Ich profitiere auch selbst sehr davon, denn es ist tatsächlich ein häufiges Thema in meiner Arbeit mit Paaren. Da sind schon einige dabei, wo auch ADHS eine Rolle spielt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und grundsätzlich die nächsten Folgen, die hier so kommen, rund um Gesundheit und Psychologie, dann schaut doch gern, ob ihr den Kanal abonniert, wo immer ihr das Ganze hört. Ich habe, glaube ich, auch schon lange nicht mehr dazu aufgerufen, eine positive Bewertung dazulassen. Das mache ich vielleicht auch mal wieder. Also schaut doch mal, ob ihr den da, wo ihr das Ganze hört, Apple, Spotify, YouTube, ob ihr irgendwo einen Daumen hoch dalassen könnt oder eine Bewertung, sei es für die Folge, sei es für den ganzen Podcast. Bei Spotify muss man, glaube ich, erstmal finden, wo das Ganze ist. Irgendwo über drei Punkte klicken und irgendwo kann man dann bewerten. Aber das werdet ihr bestimmt schaffen. Danke für für jede Bewertung. Das hilft, dass auch andere eben den Podcast entdecken können. Empfiehlt auch Folgen, die ihr gut findet, gerne weiter. Und insgesamt nochmal ganz vielen Dank für eure Treue, für euer Interesse und immer wieder auch die positiven Rückmeldungen. Genauso motiviert ihr mich, dran zu bleiben und hier weiterzumachen. Danke dafür. Für heute war es das erstmal wieder. Kommt gut durch die nächste Zeit. Macht es gut. Ciao, ciao.